Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge 57.
Folge 57, aufgenommen am 13.12. Heute ist der Mittwochabend. Ich sage es deshalb, weil heute gleich zwei Breaking News reingekommen sind. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst ein paar Hausmitteilungen.
Genau, die meisten unserer treuen Hörer haben es wahrscheinlich gemerkt. Wir hatten eine Folge Redispatch nachgehakt. Also zwischen den zwei regulären Folgen, die ja immer im 2-Wochen-Turnus kommen, hatten wir das Vergnügen, uns mit Professor Leon Hirt zu unterhalten.
Uns hat es richtig Spaß gemacht und ich glaube, das ist ein Format, das wir in Zukunft nochmal öfters hernehmen werden.
Genau, also uns hat es jetzt gleich mal animiert, das direkt in der nahen Zukunft nochmal zu praktizieren, und zwar auf der E-World. Und dort haben wir ja die Chance, mit mehreren anderen guten energiewirtschaftlichen und Energiewende-Podcasts auf der Bühne zu sitzen, natürlich hintereinander, dazu gleich noch mehr, wer da alles ist. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns einen Gast dazu, und zwar Detlef Drake, Dr. Detlef Drake, den wir schon seit vielen Jahren kennen, der uns auch unterstützt im Vorstand der FFE und in verschiedene Funktionen in der Energiewirtschaft schon hatte, Berater war bei McKinsey und absolut sprechfähig ist für viele, viele Themen und uns dann hoffentlich hilft, hier unsere energiewirtschaftlichen Nachrichten einzusortieren.
Ja, wird eine richtig gute Sache. Ich freue mich da riesig drauf. Also zum einen, dass wir auf die E-World gehen, und zum anderen, dass Detlef mit dabei ist. Also schön, dass du mit dabei bist, Detlef. Ja, wird eine gute Sache, und wir werden den gesamten Bogen dann zu dritt schließen. Beginnen wird Npower, also die beiden Urväter der energiewirtschaftlichen Podcasts, der Markus Fritz und Julius Wäsche, fangen an. Dann geht's weiter mit Entschieden Nachhaltig, Podcast von der DKB. Als drittes werden Christian Zelus und Carsten Wiedemann mit dem Podcast des Energate Messengers weitermachen. Der heißt Irgendwas mit Energie. Die vierten auf der Bühne werden die YEPs sein, also die Young Energy Professionals vom World Energy Council. Und wir werden die Runde abschließen.
Genau, und das Ganze ist dann auch zum Abschluss der E-World am 22. Februar. Hier vielleicht nochmal ein bisschen zum Einsortieren. Das Ganze startet nämlich tatsächlich schon am 19. Februar mittags mit dem Führungstreffen des Süddeutschen Zeitungsverlags. Dort auch wieder viele bekannte große Namen wie Klaus Müller von der BNetzA oder Stefan Kapferer von 50 Hertz. Dort gibt es dann schon einige Vorträge, aber ich denke auch bei dieser Veranstaltung steht das Vernetzen im Vordergrund. Das ist sozusagen der Beginn, ist auch nochmal extra. Also ist nicht direkter Teil der E-World. Die E-World selbst startet dann am 20. über 3 Tage hier alle Player der Energiewirtschaft eigentlich vor Ort. Wir freuen uns von der FFE auch jetzt das 2. Jahr dabei zu sein. Und ja, wer sich dort mit uns vernetzen will, kann dort auch gerne einen Termin ausmachen. Und gibt es auch einige Vorträge etc., Veranstaltungen. Und für uns natürlich das Highlight dann zum Abschluss, die Podcast-Stage, wo wir dann mit den Kollegen nacheinander auf der Bühne sind.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Für den Donnerstag können wir euch ein paar Karten besorgen. Falls ihr mitkommen wollt, meldet euch einfach bei uns. Ich denke, das sollten wir dann hinkriegen. Das war's mit den Hausmeldungen. Diesmal ein bisschen mehr, aber ich denke, jetzt können wir anfangen mit den Nachrichten.
Genau, und da schauen wir ja mal zu Beginn auf die Preise, und tatsächlich hat sich da einiges getan, hatte ich gar nicht so mitbekommen. In der Vorbereitung zum Podcast habe ich drauf geschaut und war ja regelrecht baff. Strom für nächstes Jahr, und das nächste Jahr ist nicht mehr weit weg, das sind nur noch 2 Wochen, liegt jetzt bei 90 Euro pro Megawattstunde. Das sind Preise, die wir vor ein paar Monaten noch langfristig gesehen haben. Und woran liegt's? Das liegt einerseits am Gaspreis und am CO2-Preis. Beide gehen zurück, und beim Gas auch beeindruckender Rückgang. Für nächstes Jahr sind wir jetzt bei knapp 37 Euro pro Megawattstunde, was man bezahlen muss, wenn man heute einen Vertrag abschließt über eine Lieferung für nächstes Jahr. Und CO2 relativ stabil die letzten Male gewesen. Jetzt doch einen klaren Drop runter auf 71 Euro pro Tonne von 81 Euro die Tonne von vor 2 Wochen.
kann das daran liegen, dass die Akteure sich jetzt schon eingedeckt haben für kommendes Jahr? Also dass am Ende des Jahres immer so ein leichter Drop drinnen ist?
Nee, das kann so gesehen nicht sein, weil wenn das immer so wäre, ein klares Muster, dann würde es genug Akteure im Markt geben, die hier spekulativ genau darauf setzen und da entsprechend dann jetzt dann kaufen würden und vorher entsprechend Leerverkäufe gemacht haben. Also grundsätzliche Muster, die sich immer wiederholen oder nur weil irgendwie schon eingedeckt sind, sollten eigentlich im Markt so nicht sichtbar sein. Dann, es ist Winter und wir haben ja die alte Tradition vom letzten Winter wieder aufgenommen, dass wir auch ein bisschen auf den Gasspeicher schauen, vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig, vielleicht auch nicht mehr ganz so nervös, aber es ist ja auch ein bisschen kälter geworden, deswegen kurzer Blick, wie sieht's aus?
Wir sind bei 91,7%. Die Ampeln auf der Bundesnetzagentur-Seite sind so wie vor 2 Wochen auch. Das Verbrauchsniveau ist weiterhin kritisch, aber sonst sind alle Indikatoren im grünen Bereich.
Genau, es wird nicht mehr ganz so viel eingespart wie vor einem Jahr noch. Das heißt, es sollte weiterhin kein besonders kalter Winter sein. Man sieht es ja jetzt auch, jetzt geht der Speicher langsam nach unten, aber im Großen und Ganzen noch im grünen Bereich. Aber natürlich trotzdem der Aufruf, dort, wo man ohne große Schmerzen einsparen kann, sollte man es machen.
So, dann kommen wir jetzt zu den 2 großen Nachrichten vom heutigen Tag. Zum einen haben wir eine Einigung von unserer Regierung verkündet bekommen, wie es weitergehen soll mit dem Haushalt 2024 und mit dem Haushaltsplan des KTFs. Und zum anderen wurde eine Abschlusserklärung bei der COP28 gefunden. Hier gab es ja in den letzten Tagen eine Dissens zwischen vor allem um eine Formulierung bei dem Ausstieg um fossile Energieträger. Aber jetzt hat man wohl einen Kompromiss gefunden.
Genau. Und zwar, ja, ging das immer hin und her. Wie stark schreibt man klar rein, dass man rausgeht aus den fossilen Brennstoffen? Weil natürlich einige Länder, die gerade hiervon leben, von der Förderung von fossilen Energieträgern, sagen, na ja, man muss ja nicht zwingend rausgehen, die stoppen. Tendenziell kann man das ja auch kompensieren, auch wieder CO2 abscheiden etc. Wir wollen uns dort die Freiheit lassen. Und jetzt ist wohl die finale Formulierung folgendermaßen, dass man sich von fossilen Brennstoffen abwendet. Das ist natürlich noch nicht ganz scharf und lässt noch einen gewissen Interpretationsspielraum übrig.
Genau, und darüber hinaus wurden Dinge reingeschrieben, wie beispielsweise die Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis 2030. Oder auch bis 2030 möchte man eine Verdopplung der Energieeffizienz erreichen. Noch eine Nachricht, die wir genommen haben, trifft den Klimaschädenfonds für Schwellenländer, weil das eigentlich ein Streitpunkt hinweg über alle vergangenen COPs war. Hier sollten ja 100 Milliarden Euro der Industriestaaten gesammelt werden, die dann die Schwellen- und Entwicklungsländer unterstützen. Ja, das wurde früh angekündigt, wurde lange Zeit gesammelt, ist lange Zeit nichts passiert. Und jetzt haben sich wohl am Anfang der COP Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu bereit erklärt, jeweils 100 Millionen Euro einzuzahlen. Also ein erster Schritt ist hier getan.
Dann kommen wir aber auch auf die nationale Ebene. Heute natürlich über alle Ticker die ganze Zeit. Der Haushalt steht für 2024 und für uns hier in dem Podcast natürlich besonders relevant. Was steckt da drin in dieser Einigung, was maßgeblichen Einfluss auf Energiewende und Klimaschutz hat? Und da sind einige Punkte drin. Ein Knackpunkt war ja der Klima- und Transformationsfonds, woraus viele Projekte finanziert werden sollten. Und genau, ich denke, wir gehen mal alles durch, so ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich glaube, es ist noch nicht wirklich schwarz auf weiß in irgendeiner Liste enthalten. Es war entsprechend Ankündigungen, ein paar Punkte waren noch ein bisschen unscharf. Aber ich denke, die großen Leitlinien müssten stehen.
Ganz genau. Also Habeck, Lindner und Scholz haben sich heute vor die Kameras gestellt und haben ihre Einigung verkündet. Der Haushalt selbst wird wahrscheinlich erst in 2024 dann vom Bundestag verabschiedet. Deswegen alles unter Vorbehalt. Aber im KTF sollen 2024 12,7 Milliarden Euro weniger ausgegeben werden und bis 2027 sollen 45 Milliarden Euro weniger ausgegeben werden. Im Gesamtvolumen sollen aber immer noch 160 Milliarden Euro für diesen Fonds bereitstehen. Das heißt, es können einige Förderprogramme, die in diesem Fonds drinnen sind, auch weitergeführt werden Und das sind vorneweg die Förderung für die energieeffizienten Gebäude, also BEG. Das ist das Förderprogramm, das das Heizungsgesetz begleitet. Es soll der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft weiter gefördert werden. Das Programm Dekarbonisierung der Industrie wird weitergeführt. Und auch interessant für unsere Strompreise, die Umlage der EEG wird weiterhin aus diesem Topf finanziert. Weiterer Punkt, der ja auch sehr umstritten war in den letzten Tagen, die Förderung für Intel, für diese Chip-Produktion, die wird auch weiterhin so drinnen stehen.
Ja, wunderbar. Wenn alles irgendwie in den Punkten weiterlaufen soll wie bisher, dann muss natürlich irgendwo anders aber eingespart werden. Und da ist es wohl so, dass jetzt die Förderung beim Kauf von Elektroautos, die ja ohnehin irgendwann mal auslaufen sollte, jetzt vorgezogen wird. Da spart man ein bisschen was ein. Im Bereich der Solarförderung wird ein bisschen was gekürzt. Und Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft werden gestrichen. Der sogenannte Agrardiesel, genau, jemand, der einen Bauer in der Familie hat oder so, weiß, dass man hier den Diesel günstiger bekommt, entsprechend, wenn man den im landwirtschaftlichen Betrieb einsetzt. Und ja, ein dicker Batzen, so haben wir es jetzt verstanden, fällt auch raus. Das wirkt sich auch direkt auf unsere Stromverbraucher aus, hatten wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Und zwar die Zuschüsse bei den Kosten der Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere durch die hohen Kosten von Redispatch, die jetzt aufgekommen sind, also diese gut 5 Milliarden Euro, die werden wohl auch zusammengestrichen.
Genau, die sollten ja eigentlich aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen, aus dem Topf, aus dem auch die Energiepreisbremse bezahlt wurde. Aber der wird jetzt zum Ende des Jahres auslaufen, die Energiepreisbremsen laufen aus. Und jetzt hatte man überlegt, ob man diese Zuschüsse zu den Netzentgelten woanders herbekommt, aber hat ja keine Lösung finden können. Deswegen werden die wohl nicht kommen.
Ja, wichtiger Punkt. Bereich Energiewende ist ja auch die Verkehrswende und dort, ja, ich glaube, jedem, den das Projekt am Herzen liegt, hier Richtung mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, ist, denke ich, ganz froh, dass hier diese geplanten Bahnzuschüsse nicht gestrichen werden. Die sollten auch aus dem KTF kommen, sondern entsprechend anders verbucht werden. Hier wird sozusagen der Weg einer Kapitalerhöhung durch die Anteilseigner, was ja vor allen Dingen der Bund ist, entsprechend vorgenommen und das gilt dann wohl nicht schuldenbremsen relevant, weil man ja durch eine Kapitalerhöhung auch einen entsprechenden Gegenwert auf der anderen Seite hat. Das heißt, hier werden die Investitionen über diesen Weg gestemmt.
Das haben wir auf der Seite der Einsparungen. Auf der Seite der Mehreinnahmen soll auch was passieren. Zum einen wird der CO2-Preis steigen. Man möchte hier auf den ursprünglichen Pfad der GroKo zurück. Zum Zweiten soll die Kerosinsteuer jetzt auch auf innerdeutsche Flüge fällig werden. Und zum Dritten, die Plastikabgabe soll zukünftig nicht mehr aus staatlicher Hand gezahlt werden, sondern von den Inverkehrbringern selbst. Dadurch spart sich der Staat wohl 3 Milliarden Euro und diese 3 Milliarden Euro sollen für die Stromsteuersenkung genutzt werden, die ja Teil des Strompreispakets waren.
Ja, einfacher wird's nicht durch den etwas engeren Haushalt hier die Ziele der Transformation hin zur klimaneutralen Wirtschaft zu erreichen. Und der Druck steigt allerdings. Es gab nämlich ein entsprechendes Urteil, ausgelöst durch eine Klage von BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz und der Deutschen Umwelthilfe. Die hat nämlich vor dem Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg geklagt. Und hier geht's mal wieder ums Klimaschutzgesetz. Die haben gesagt, hier gibt es ein Klimaschutzgesetz, das müsst ihr auch einhalten. Und wir hatten ja auch schon drüber berichtet, dieser Wechsel oder die Wegnahme dieser Sektorziele. Und da hat das Gericht jetzt beschlossen, dass tatsächlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm für die beiden Sektoren Gebäude und Verkehr, sozusagen die beiden Sorgenkinder, die die Sektor ursprünglich vereinbarten Sektorziele eben nicht eingehalten haben, hier jetzt aufgesetzt werden muss.
Genau, also die Bundesregierung hatte ja 2023 ein Klimaschutz-Sofortprogramm verabschiedet, in dem diese beiden einzelnen Klimaschutz-Sofortprogramme aufgehen sollten. Also ein Klimaschutzprogramm für unser ganzes gesamtes System über alle Sektoren hinweg. Und da hat das Gericht gesagt, das ist zu unspezifisch. Es müssen wirklich kurzfristig wirksame Maßnahmen für diese beiden Sektoren beschlossen werden. Das ist nicht ausreichend, was die Regierung da gemacht hat. Das zweite Argument von der Regierung war ja auch, dass sie das Gesetz ohnehin ändern möchten, aber das ist es noch nicht. Wir befinden uns hier noch im Wirkungsbereich des alten Klimaschutzgesetzes.
Eine wesentliche Maßnahme, schon etwas zurückliegend, ist natürlich der Kohleausstieg. Und dort gab es auch ein Urteil, und zwar, oder was heißt ein Urteil, eine entsprechend höchste Genehmigung, und zwar die beihilfliche rechtliche Genehmigung, die stand noch aus. Warum braucht man da eine beihilferechtliche Genehmigung? Das liegt einfach daran, dass der Staat einem Unternehmen eine Zahlung gewährt, und das muss natürlich geprüft werden, ob man da durch Wettbewerbsverzerrung erzielt. Und geht es tatsächlich um eine große Summe, um 2,6 Milliarden Euro, die hier an RWE gezahlt werden sollen oder schon teilweise wahrscheinlich schon gezahlt wurden für die Stilllegung von Kohlekraftwerken, insbesondere Braunkohlekraftwerken.
Die Begründung hinter dieser Genehmigung ist, dass die Gewinne, die RWE durch diesen Kohleausstieg entgangen sind, wohl größer gewesen wären als diese Entschädigung. Und deswegen gibt es hier keinen Vorteil für RWE.
Für alle, die regelmäßig unseren Podcast hören, wir hatten ja auch vor einiger Zeit etwas länger berichtet über einen Kohledeal von RWE. Der hat jetzt erstmal nichts damit zu tun. Da ging es ja jetzt nochmal darum, der kam danach, dass zwei Kraftwerke, die eigentlich eben hier stillgelegt werden sollten, jetzt bis März nächsten Jahres, also jetzt noch 3 Monate, weiterlaufen dürfen, um eben hier Erdgas einzusparen. Dadurch werden natürlich erstmal mehr CO2-Emissionen frei. Und RWE hat gesagt, okay, wenn wir das dürfen und machen und damit auch hier für die Versorgungssicherheit einen Beitrag leisten, dafür sind wir aber bereit, ab 2030 keine Kohlekraftwerke mehr zu betreiben, sondern sozusagen dieser unternehmerische, frühzeitige Kohleausstieg 2030 umzusetzen, der ja auch angestrebt wird im Koalitionsvertrag. Und genau, da geht es wirklich um eine große Menge. Dadurch, durch diesen vorgezogenen Kohleausstieg 2030 geht es um Summe um etwa 280 Millionen Tonnen CO2, die dadurch eingespart sind. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nochmal eine getrennte Nachricht. Das hat auch weiterhin erstmal so Bestand.
Genau, diesen Deal gab es ja explizit zwischen RWE und der Bundesregierung. Einen analogen Deal wollte man auch mit der LEAG finden. Hat man noch nicht, hier laufen die Gespräche noch.
Genau, LEAG, die betreiben die Braunkohlekraftwerke in Ostdeutschland. Ja, auf EU-Ebene gab es auch ein paar Nachrichten.
Ganz genau, wir haben mehrere Nachrichten aus dem Trilog. Wir wissen es, zunächst verkündet oder schlägt die Kommission ja einen Entwurf vor. Anschließend positionieren sich Parlament und der Europäische Rat. Und wenn die beiden auseinanderliegen, dann versuchen Vertreter der beiden Organe einen Kompromiss im Trilog zu finden. Und das haben sie jetzt geschafft von mehreren Vorhaben. Das erste betrifft die Ökodesign-Richtlinie.
Genau, und zwar geht es darum, eine bestehende Rechtsvorschrift, die bislang allerdings nur für energieverbrauchsrelevante Produkte, also irgendwas, was Energieverbrauch, Strom zieht, vor allen Dingen aber auch Brennstoffe. Auch hier gab es sozusagen schon eine Vorschrift, wie die designt werden sollen, welche Regeln auch hier in Bezug auf ja, Wiederverwendbarkeit etc. gelten. Und das soll jetzt mehr oder weniger auf alle Waren, die in der EU, in Europa in den Verkehr gebracht werden, ausgeweitet werden. Also nicht nur die hier hergestellt werden, sondern quasi alles, was hier verkauft wird, soll jetzt zukünftig dieser Ökodesign-Richtlinie folgen.
Die Ziele dieser Richtlinie sind zum einen, dass die Produkte energie- und ressourceneffizienter hergestellt werden. Zum zweiten, dass die Produkte länger halten, dass sie zuverlässiger werden sollen, dass man sie wiederverwenden kann, dass man sie nachrüsten kann, dass man sie auch reparieren kann. Also alles, was mit Kreislaufwirtschaft und Langlebigkeit zu tun hat, wird hier adressiert. Das wird erreicht durch Transparenz. Es soll für alle Produkte einen digitalen Produktpass geben, der dann solche adressiert und auch den Verbraucher informiert. Ein erstes Beispiel ist hier der Batteriepass, der ab 2026 für neu angeschaffte Batterien eingeführt werden soll.
Dann es gibt schon auch noch weiterhin Ausnahmen, und zwar Kraftfahrzeuge, aber nicht, weil man die nicht regeln will, sondern da man davon ausgeht, dass die bereits in anderen Rechtsvorschriften geregelt sind und Produkte, die Auswirkungen auf die Verteidigung und nationale Sicherheit haben.
Es stehen noch weitere Dinge drinnen. Beispielsweise dürfen unverkaufte Produkte mehr vernichtet werden in Zukunft. Das betrifft vor allem Textilien und Schuhe. Ausgenommen sind hier Klein- und Kleinstunternehmen, und mittlere Unternehmen haben, glaube ich, eine Übergangsfrist. Wenn diese Richtlinie nicht beachtet wird, dann sind Sanktionen vorgesehen. Wir haben in den Shownotes nochmal einen Link zur IHK Oberbayern München verlinkt, die diese Richtlinie näher erklären. Sie schreiben dort auch, dass diese Ökodesign-Verordnung bzw. Richtlinie ein hohes Maß an Anpassungsbedarf jetzt für die Unternehmen mitbringt, weil sie eben Designvorhaben, die Forschung, Prozessänderungen, Aufwände für Dokumentation alles jetzt anpacken müssen. Und ja, da vielleicht ein Tipp, dieses Vorhaben mal näher anzuschauen. Das wird jetzt so kommen und betrifft wirklich alle Produkte.
Eine weitere Einigung im Trilog gab es zur Gebäudeeffizienzrichtlinie. Auch hier haben wir schon zu berichtet. Hintergrund ist, dass ja tatsächlich ein Großteil der Treibhausemissionen in der EU auf den Gebäudesektor zurückfallen. Also einfach, dass man diese Gebäude heizt im Winter oder im Sommer kühlt oder auch entsprechend warm Wasser bereitstellt in den Gebäuden. Und ja, und da das einfach einen Großteil ausmacht mit 36%, will man da hier nochmal gesondert vorgehen. Und die Vorgabe ist jetzt eben, dass neue Gebäude, also Neubauten, ab 2030 komplett emissionsfrei sein müssen. Wenn die zu Behörden gehören, also wenn jetzt beispielsweise hier die Stadt München selbst ein Gebäude baut, dann muss das bereits 2028 der Fall sein. Und ein wichtiger Punkt war ja in der Diskussion, wie geht man mit den Gebäuden um, die besonders schlecht saniert sind oder einen besonders schlechten energetischen Zustand haben. Und da war ja eine Diskussion, dass man hier wirklich eine Verpflichtung haben wollte, dass dieser Bereich saniert werden muss. Hier von dieser harten Regelung ist man jetzt wohl abgekommen. Hier gibt es wohl letztendlich nur die Vorgabe, dass die Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen, um bis 2030 den gesamten Primärenergieverbrauch um 16% zu senken.
Genau, also man, das Ziel bleibt dasselbe, aber die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht wird, bleibt jetzt den Mitgliedstaaten überlassen. Da hat es sich vor allem auch Deutschland eingesetzt. Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Gebäudeenergiegesetz wollte man hier jetzt nicht nochmal so einen Hammer wie eine Pflicht zur Gebäudesanierung durchgehen oder durchdrücken.
Damit kommen wir dann auch zur letzten Meldung aus Europaparlament und EU-Staaten. Und zwar gibt es dort eine Einigung bei der Gasverordnung.
Ganz genau. Gasverordnung ist zusammen mit der Gasrichtlinie das Gaspaket. Wir hatten in der letzten Folge schon berichtet, dass es zur Gasrichtlinie eine Einigung gab. Und jetzt, zwei Wochen später, hat sich der Rat und das Parlament auch auf die Gasverordnung geeinigt. Grob zur Unterscheidung, die Gasrichtlinie hat Themen wie Eigentumsrechte betroffen, da ging es um das Unbundling. Und in der Gasverordnung geht es mehr um konkretere Fragestellungen, wie beispielsweise die Marktregeln, Planungsverfahren, wer hat hier welche Verantwortlichkeiten, ne? Und technische Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie viel Wasserstoff darf in Gasnetzen beigemischt werden. Das steht jetzt. Ist jetzt nur noch ein formaler Prozess, dass das abgesegnet wird. Und noch vielleicht ein Punkt daraus, es soll eine neue Organisation geben, die den grenzüberschreitenden Wasserstoff verwalten wird. Also zusätzlich zur EnsoE und EnsoG wird es noch eine ENNOH geben.
Bevor wir zurückkommen auf die nationale Ebene, noch eine Nachricht von unserem Nachbarn Frankreich. Erhöht die Preise für Atomstrom, und zwar deutlich. Und vielleicht erstmal irritierende Nachricht. Warum gibt es jetzt einen expliziten Preis für Atomstrom? Es gibt ja auch keinen expliziten Preis für Braunkohlestrom oder Steinkohle. Das sind ja eigentlich nur Gebote, mit denen man den Markt geht. Das war in Frankreich etwas anders. Da war es tatsächlich so, dass EDF, der große nationale Energieversorger, einen Teil der Stromproduktion aus den Atomkraftwerken, und zwar genau 100 Milliarden Kilowattstunden oder 100 TWh, weitergeben musste zu einem gedeckelten Preis von 4,2 Cent pro kWh. Und diese Regelung würde jetzt Ende 2025 auslaufen. Und da wurde jetzt festgelegt, dass dieser Wert jetzt danach dann auf 70 Euro die Megawattstunde oder 7 Cent pro kWh erhöht wird. Dieser Wert ist dann eben auch nicht mehr nur noch auf die 100 TWh gedeckelt, sondern soll auf die gesamte Atomkraftwerkstromproduktion angewendet werden. Und es wird darüber hinaus noch ein Mechanismus wohl eingeführt, dass bei hohen Preisen, wenn der Atomstrom höhere Preise generiert, dann entsprechend diese Einnahmen, die daraus generiert werden, dann wieder an die Verbraucher zurückgegeben werden.
Eine weitere Nachricht aus dem Bereich Strom haben wir zu den Netzen mitgebracht. Es wurde jetzt nach langer Planungsphase der Baubeginn des Südostlinks eingeläutet. Da gab es jetzt am Montag den Spatenstich in der Nähe von Landshut. Da haben Ministerpräsident Söder, Energieminister, Wirtschaftsminister Aiwanger und der Chef von TenneT, Meyer Jürgens, zusammen den Baubeginn eingeläutet. Und das Projekt war wirklich lange in den Medien. Man hat lange darüber diskutiert. Es gab großen Widerstand. Es gab eine lange Planungsphase und jetzt geht's wirklich los. Das ganze Projekt wird 780 Kilometer lang sein und dann Sachsen-Anhalt mit Bayern verbinden. Das Ganze ist eine Gleichstromtrasse. 270 Kilometer sollen in Bayern unterirdisch verlegt werden. Das Ganze besteht aus zwei Strängen mit jeweils 2 Gigawatt. Genau, der erste Strang soll 2027 fertig werden und der zweite Strang soll dann 2030 in Betrieb gehen. Das Ganze kostet circa 11 Milliarden Euro und laut TenneT-Chef Meyer Jürgens sind nicht nur die Redispatch-Kosten Grund für die Netzentgelterhöhung. Auch diese Baukosten werden natürlich über diese Netzentgelte finanziert. Und Aiwanger wird ganz nett vom BR zitiert: Die Kosten zahlen nicht der liebe Gott, sondern wir.
Ja, aber jetzt müssten wir, glaube ich, diese 11 Milliarden nochmal einsortieren, weil du sie gerade im Kontext der Redispatch-Kosten gesetzt hast, die wir anfangs genannt haben. Das war ja eine einmalige Zahlung. Die 11 Milliarden Euro werden natürlich über viele Jahrzehnte dann abgeschrieben. Und deswegen sind die jährlichen Kosten natürlich deutlich geringer und dürften nicht ganz so viel ausmachen dann, wenn das auf den gesamten Stromverbrauch umgelegt wird. Und ich glaube, wir sollten noch ergänzen, das war jetzt eine sehr starke bayerische Perspektive, dass diese Leitung ja auch irgendwo hingeht oder irgendwo startet, je nach Perspektive. Und deswegen war Stefan Kapferer, der Chef von 50 Hertz, auch dort, weil natürlich das Ganze auch das 50 Hertz Netzgebiet betrifft.
Sehr gut, dann machen wir weiter mit Wasserstoff-News. Wir haben eine Nachricht mitgenommen von einem französischen Unternehmen, das, glaube ich, live ausgesprochen wird. Es hat vor, in Mecklenburg-Vorpommern eine 800 Megawatt Elektrolyse zu bauen und das in Lubmin. Lubmin ist ein strategisch wichtiger Knotenpunkt im zukünftigen Wasserstoffkernnetz, das vor 2 Wochen vorgestellt wurde. Und es wird explizit von dem Unternehmen auch darauf hingewiesen, dass es wirklich ein Pull-Effekt für sie ist, ihre Entscheidung, ihre Investitionsentscheidungen an solche Rahmenbedingungen zu orientieren. Insgesamt wollen sie 4 Gigawatt an Elektrolysekapazität in Nähe des Kernnetzes aufbauen. Sie haben aber noch keine finale Investmententscheidung getroffen. Das ist zunächst eine Ankündigung gewesen.
Ja, die Elektrolyse wird aufgebaut, um grünen Wasserstoff herzustellen und dafür gibt's klare Regeln, über die wir schon mehrfach berichtet haben, Stichwort Delegated Act und RED 3 und alle haben sich immer gefragt, wie werden wohl genau die Definitionen in den USA sein und vielleicht für den einen oder anderen überraschend, da wird es nicht laxer, sondern wohl schärfer als bei uns. Zumindest wenn man dem Leak, der bei Politico und Bloomberg veröffentlicht wurde, Glauben schenken kann. Das Ganze haben wir bei Hydrogen Insight gefunden. Und hier gilt auch Zusätzlichkeit, also zusätzliche E-Anlagen und Gleichzeitigkeit. Und Gleichzeitigkeit heißt, der Strom muss genau in dem Moment produziert werden in den EE-Anlagen, wo er auch dann in der Elektrolyse eingesetzt wird. Die und was heißt gleichzeitig? Dort gibt es eine entsprechende Übergangsregelung in der EU bis 2030, dass man sagt, das reicht, wenn das im Monat sich ausgleicht. Und danach will man auf Stundenbasis umschwenken in den USA, wo schon ab 2028. Und das Ganze ist wirtschaftlich sehr, sehr relevant, weil nur wer wohl diesen Regeln folgt, kommt auch in den Genuss der vollen Tax Credits. Und die sind erheblich. Die sollen bis zu $3 pro Kilogramm dann betragen. Und ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, ich in den letzten Wochen auf mehreren Veranstaltungen war, wo immer gelobt wurde, wie einfach und gut die Regelungen in den USA sind und eben nicht so komisch kompliziert, wie wir sie hier umsetzen. Deswegen bin ich auch gespannt, ob das dann wirklich so in der Form umgesetzt wird, weil es wurde ja eigentlich immer hervorgehoben, dass die USA das jetzt erstmal nur über den CO2-Gehalt oder Intensität des Wasserstoffs definieren. Und jetzt gibt es hier wohl doch harte Regelungen, wie der produziert werden soll.
Sehr schön, das war's mit den Nachrichten. Wir haben heute auch eine ganze Reihe an Lesetipps dabei und wir beginnen mit einer Agora-Studie, die den Namen trägt, haushaltsnahe Flexibilitäten nutzen. Sehr besondere Studie, weil wir als FFE auch sehr stark daran beteiligt sind.
Genau, das ist eine schöne Studie, hat auch die letzten Tagen stark die energiewirtschaftlichen Nachrichten dominiert und dazu wird es dann auch eine schöne Veranstaltung dann Mitte Januar in Berlin geben und wir haben uns auch gedacht, spannende Ergebnisse, da wollen wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen, das heißt hier schon mal die Vorankündigung, hier wird es ein Redispatch nachgehakt mit entsprechend Agora und denen von uns, die da tatsächlich gerechnet haben. Was heißt gerechnet? Unser Teil war, dass wir vor allen Dingen die Verteilnetzsimulation durchgeführt haben, um rauszufinden, wie hoch die Belastung in den Verteilnetzen sind, wenn entsprechend diese verbrauchsnahen oder haushaltsnahen Flexibilitäten genutzt werden. Vor allen Dingen Elektromobilität, Wärmepumpen, Batteriespeicher. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Systemdienlich können die eingesetzt werden, aber hat natürlich dann wieder Stress auf der Verteilnetzebene zur Folge. Und genau das haben wir quantifiziert und gemeinsam mit Agora hier entsprechende Handlungsoptionen abgeleitet.
Der zweite Lesetipp stammt aus dem Hause des BMWK, Wirtschaftsministeriums, und trägt den Namen Roadmap Systemstabilität. Worum geht's hier? Wir haben die Problematik, dass wir in unseren Stromnetzen einen immer höheren Anteil von erneuerbaren Energien haben werden. Und das Problem ist, dass erneuerbare Energien, PV-Anlagen beispielsweise, in ihrer Natur keine rotierenden Massen haben, die in der Vergangenheit eine sehr starke Rolle gespielt haben, um sehr schnell ändernde Leistungsschwankungen im System auszugleichen. Diese rotierenden Massen werden immer weniger und die Frage ist hier, wie man in Zukunft diese momentan Reserve, so nennt man diese rotierenden Massen, ersetzen kann, also Frequenz und Spannung gleichhalten kann.
Genau, und hier sollen zukünftig eben auch alle neuen PV- und Windkraftanlagen ihren Beitrag leisten. Einerseits, wie du dargestellt hast, zur Frequenzstützung, aber auch zur Spannungshaltung, was eben auch größtenteils durch die Generatoren übernommen wurde. Und da gibt's jetzt die entsprechende Roadmap, wie das Ganze bis 2030 umgesetzt werden soll. Als erster Schritt muss man sich da einfach erstmal einigen, welches Sicherheitsniveau wollen wir denn eigentlich haben? Die berühmten 99,9999%. Also welches Niveau wollen wir anstreben, um daraus abzuleiten, welche Maßnahmen tatsächlich in welcher Detailtiefe umgesetzt werden müssen?
Passend zur COP28 haben wir auch zwei Berichte dabei, die die THG-Emissionen tracken. Der erste ist von der Plattform Global Carbon Budget. Sie berichten jedes Jahr, wie die globalen Emissionen sich entwickeln. Und der zweite ist von Climate Trace, die auch eine unabhängige Berichterstattung in dem Themenfeld betreiben.
Dann schließen wir unsere Lesetipps ab mit zwei neuen IRENA-Reports. Und zwar zum einen International Trade and Green Hydrogen, Supporting the Global Transition to a Low Carbon Economy. Also hier geht es vor allen Dingen, ja, wie der Name schon sagt, um das ganze Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff, wie der internationale Austausch hier aussehen könnte. Und der zweite Report dreht sich ganz um das Thema Wasser für die Wasserstoffproduktion, weil, ja klar, wenn ich Wasserstoff herstelle, also Wasser spalte in Wasserstoff und Sauerstoff, brauche ich erstmal Wasser. Und das ist eine Frage, die häufig auch schon auf Konferenzen mir begegnet ist, wo man gefragt hat, haben wir überhaupt so viel Wasser? Wie bedeutsam ist das Ganze? Da hat Irina einen entsprechenden Report aufgesetzt.
Spannend. Ich glaube, Matthias Deutsch, auch vom Think Tank Agora, hat auf LinkedIn gepostet, dass die wassereffizienteste Lösung der grüne Wasserstoff ist. Also auch gerne hier mal reinschauen.
Und ich denke, alle, die bis jetzt durchgehalten haben, denen gefällt auch unser Podcast. Und daher einfach die Bitte, die einfachste Form, uns weiter zu empfehlen, ist, uns einfach 5 Sterne zu geben. Dann werden wir auch entsprechend bei den Suchmaschinen besser gefunden. Würden wir uns drüber freuen.
Ganz genau. Sehr schön. Haben wir was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.